Hallo und herzlich willkommen zur Family Business Time. Wenn zu Ihrer Familie ein Unternehmen gehört, sind Sie bei uns genau richtig.
Denn Family Business Time ist der Podcast für Familienfrieden im Familienunternehmen. Herzlich willkommen zu dieser Folge.
In dieser Folge spreche ich mit Susanne Klier. Susanne gehört zu der Unternehmerfamilie, die hinter der Friseurkette Klier steht. Und wir sprechen gemeinsam darüber, wie wertvoll ein guter Familienzusammenhalt, insbesondere in schwierigen wirtschaftlichen Situationen ist und was Susanne als Beraterin für Familienunternehmer allen Unternehmerfamilien ans Herz legen möchte. Mein Name ist Susanne Dahnke. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Herzlich willkommen, liebe Susanne, in unserem Podcast.
Ja, danke, liebe Susanne, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr.
Das freut mich auch sehr, dass du ja heute von deinen Erlebnissen berichten magst. Du sagst ja, dass Unternehmerfamilien es nicht gewohnt sind, einfach nur Familie zu sein. Und das entspricht ja auch genau meiner Erfahrung. Und diesen Gedanken, den möchte ich gerne ein bisschen mit dir vertiefen heute. Aber bevor wir da einsteigen, wäre es doch ganz schön, wenn du dich unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz vorstellen würdest.
Ja, genau. Vielen Dank. Du hast es ja schon gesagt. Ich stecke hinter der oder zum Teil hinter der Friseurkette Klier. Ich bin selbst 45 Jahre alt, bin in der dritten Generation in die Familien oder in das Familienunternehmertum gekommen. Meine Story war dahinter ein bisschen tragischer. Durch den plötzlichen Tod meines Vaters hat das uns von heute auf morgen sozusagen in die Gesellschafterrolle katapultiert. Mit meinen zwei Brüdern und mit meinen zwei Cousins beziehungsweise mit meiner Cousine. Und seitdem habe ich aufregende Jahre hinter mir gehabt. Ich selbst war nie im Unternehmen tätig und habe immer eine Rolle außerhalb des Unternehmens angefangen. Und deswegen waren das natürlich ganz spannende Zeiten für mich.
Okay, also ich habe verstanden, du bist Teil der dritten Generation neben deinen Vettern und Cousinen. Und dein Vater und sein Zwillingsbruder, die haben zusammen diese Friseurkette auf und dann auch ausgebaut und waren ja total erfolgreich damit, wie ich das so wahrgenommen habe. Welche Rolle spielte das Unternehmen denn in deiner Kindheit?
Ja, ich glaube, das spielte so die gleiche Rolle, die du halt eben mit vielen deinen Gesprächspartnern halt eruierst, sage ich mal. Also das Unternehmen war neben uns drei Geschwistern natürlich das vierte Kind am Tisch. Obgleich, und das habe ich auch in der letzten Zeit ziemlich viel reflektiert, ich schon sagen muss, dass das Unternehmen jetzt nicht ständig bei uns vertreten war. Also wir haben schon auch versucht, immer mal so Inseln am Marmorzwisch oder sowas zu schaffen, wo wir halt eben nicht über das Unternehmen gesprochen haben. Aber na klar, ich bin da schon mit einer Selbstverständlichkeit halt eben groß geworden, dass das Unternehmen zu uns gehört. Wie du das sicherlich auch von Handwerksunternehmerinnen und Unternehmern kennst, die dann durch den Betrieb laufen. Und auch so habe ich nach der Schule meine Hausaufgaben in dem ersten Friseurgeschäft von meinem Vater und von meinem Onkel gemacht, saß hinten und wurde bespaßt sozusagen oder habe die Haare zusammengefegt oder habe die Sommerferienjobs dort gemacht. Also ähnlich, wie es, glaube ich, vielen Unternehmerkindern geht.
Okay, und hattest du denn dieses Unternehmen als dein Arbeitsfeld auf dem Schirm für die Zukunft?
Ja, nee, nicht so wirklich. Das war eine ganz kuriose Geschichte. Ich glaube, mein Vater hat mich dahingehend sehr geprägt, immer auf eigenen Beinen zu stehen und gerade nicht abhängig zu sein von dem Unternehmen. Und hat mich immer sehr gefördert, auch tatsächlich außerhalb des Unternehmens Engagement sozusagen oder meine Karriere auch halt eben zu verfolgen. Und die Aufgabenfelder, die ich halt eben so auch auf dem Schirm hatte oder die Interessensfelder, die waren auch durch dann doch die relativ große nächste Generation, die halt auch aktiv dort im Unternehmen mit beteiligt war, eigentlich schon besetzt, sodass ich immer so in der zweiten Reihe stand, weil ich auch die Jüngste war. Und dementsprechend war das in meinen Karriereambitionen sozusagen eigentlich nie relevant, halt, ich sag jetzt mal, zurück auf, ja, in die Kleinstadt zu gehen. Ich wollte die große, weite Welt, ich wollte international arbeiten und habe mich dann damals auch ganz konkret für die Konzernkarriere halt eben entschieden.
Okay, und du hast gesagt, da waren viele andere neben dir. Waren deine Geschwister, deine Cousins sozusagen vorbereitet, in diesem Unternehmen ja leitende Aufgaben zu übernehmen?
Ja, also ich würde mal so sagen, wie das... Ich glaube, auch das ist so ein Muster, dass die Kinder natürlich immer im Schatten ihrer Eltern stehen, gerade wenn es halt eben um so patriarchalisch geführte Unternehmen geht, die dann in der zweiten Reihe stehen und wirklich mit den Hufen kratzen, dass sie halt eben dann die Leitung übernehmen können. Und ja, also auf der operativen Ebene waren sie sehr wohl involviert und auch vorbereitet. Also alle meine Geschwister, Cousins und Vettern haben halt eben da die operative Aufgabe übernommen. Gleichwohl, und das sehe auch ich immer, wenn ich mit meinen Kunden zum Beispiel spreche, geht es ja nicht nur um die operative Ausgestaltung der Nachfolge, sondern insbesondere auch um die gesellschaftsrechtliche beziehungsweise die Gesellschafter-Ausrichtung. Und ich muss sagen, aber da kann ich auch nur für mich sprechen, da war ich jetzt nicht so gut vorbereitet und ich würde auch mal sagen, wir als Familie haben selten diese Metaebene eingenommen. Wie steht es um die Zukunft des Unternehmens? Wo wollen wir halt auf strategischer Sicht auch in die Zukunft halt eben hin? Weil aber auch mein Vater und mein Onkel so gar nicht gehandelt haben.
Finde ich gut, dass du das ansprichst. Also die Verantwortung als Gesellschafter oder auch als zukünftige Gesellschafterin, die bedarf ja eine besondere Vorbereitung. Das ist ja nochmal abzugrenzen von der operativen Nachfolge im Unternehmen. Und ich habe dich jetzt so verstanden, dass du in dem Moment, als dein Vater verstarb, eigentlich mit dieser Verantwortung das erste Mal so richtig konfrontiert worden bist. Habe ich das richtig wahrgenommen?
Ja, absolut. Also ich erinnere mich da halt auch kurz nach dem Tod meines Vaters, was ja erstmal schon so per se irgendwie total kurios ist. Da bist du in familiärer tiefster Trauer, weil dein Papa gestorben ist. Und dann bist du halt eben vom externen CFO, den wir damals in diesem Dreiergespann bei uns in der Familie halt eben hatten, also neben meinem Vater und meinem Onkel gab es noch einen externen Manager, der so die Balance zwischen der Familie, sage ich jetzt mal, eingenommen hat oder austariert hat. Und der zitierte uns in die Verwaltung und hat sich mit uns drei Geschwistern zusammengesetzt und uns erstmal erklärt, was wir denn jetzt wirklich auf Gesellschafterebene, was es halt eben braucht, dass wir jetzt eben unsere Rolle übernehmen können. Also das habe ich jetzt gar nicht so von meinem Vater mitbekommen oder von meinem Onkel, was man ja halt vielleicht auch denken könnte, dass sich mein Onkel da hinsetzt mit uns. Nein, sondern das hat sich dann auf der rechtlichen Seite halt wirklich dieser externe Manager sich seiner angenommen und uns erstmal sozusagen die Welt erklärt. Und da war es jetzt gar nicht so relevant, ob wir operativ jemals mit dem Unternehmen waren oder nicht, ne? Sondern da ging es tatsächlich erstmal darum, was sind unsere Rechten und Pflichten als Gesellschafter, was auch damals zu dem Zeitpunkt total abstrakt für uns war. Also hätte ich auch ein Buch lesen können.
Wie alt wart ihr da?
Ach, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich war Anfang 40 und wir waren alle so zwischen 40 und 50. Also die typische Mid-Gen, die... da halt, ja, muss ich jetzt auch so, wenn ich mal in das Orbit gucke, relativ spät übernommen hat.
Okay, dann könnt ihr ja diesem Geschäftsführer wirklich dankbar sein. Wie ist es denn dann weitergegangen? Ich meine, mich zu erinnern, dass ihr dann eine Inhaberstrategie tatsächlich entwickelt habt miteinander.
Genau, das war dann, also es gab, um das halt die Brücke noch zu schlagen, es waren dann nicht nur meine Geschwister und ich, die Inhaberschaft übernommen haben, sondern mein Onkel, der dann ja auch schon mit Anfang 70 dann erkannt hat, gut, wenn jetzt auf der anderen Familienseite die junge Generation mit am Tisch sitzt, dann ist das auch vielleicht ganz gut, wenn dann meine Kinder übernehmen. Das heißt, wir waren dann zu fünft, so dass wir uns dann halt eben wirklich ja ausrichten konnten. Und gemeinsam überlegen konnten, wo wir hin wollten. Und der Impuls kam von mir tatsächlich, weil ich hatte mich daraufhin halt eben mit dieser Rolle halt auch irgendwie auseinandergesetzt. Wer will ich sein? Will ich operativ mit einsteigen? Will ich halt eben eher halt auch so eine Beiratsfunktion? Möchte ich halt eben die aktive Gesellschafterrolle ausspielen? Wie darf es denn sein? Also was ist für mich und meine Lebensplanung gut? Und da kam ich über Personalberater auf einen Menschen, der mir von diesem ganzen Thema Family Governance erzählt hatte, dass er das nebenbei auch noch macht. Und da wurde ich neugierig. Ich habe gesagt, ah super, das kann ja was für uns sein. Und das würde uns sehr gut tun, weil wir doch 5 Alpha-Tierchen sind, die alle eine starke Meinung haben. Mhm. Und daraufhin habe ich das mit auf den Tisch gelegt und konnte meine Mitgesellschafter zum Glück davon überzeugen. Und so sind wir in den Prozess gestartet. Genau. Mhm.
Okay, und habt ihn auch erfolgreich absolviert, würde ich mal so denken.
Ja, auf jeden Fall. Also so ein Prozess, ich meine, das kennst du natürlich auch als Begleiterin von Familienunternehmern natürlich am besten. Das ist ja nicht angefangen und abgeschlossen, sondern das ist ja halt eben so ein lebender, langfristiger Prozess. Und wir wollten aber auch relativ schnell dadurch, weil wir, glaube ich, auch zum allerersten Mal über diese ganzen Themen gesprochen hatten. Und wir wollten anfangen und es war jetzt auch nicht unternehmerisch eine Situation, wo wir sagten, alles läuft total super hier und wir sind in total ruhigem Fahrwasser, sondern wir standen schon auch unternehmerisch unter Druck, so dass wir auch für die Zukunft handeln mussten. Mhm. Und demnach haben wir relativ schnell diesen Prozess durchleuchtet, so dass wir zumindest mal die Leitplanken einschlagen konnten, ob das jetzt tief im Inneren unseren Frieden halt irgendwie geschürt hat. Das weiß ich gar nicht, aber zumindest war es halt mal ein guter Starting Point. Mhm.
Ja, also ich nehme wahr, ihr habt euch positiv als Familie auf den Weg gemacht, um euch auszurichten auf die Zukunft. Und dann kam es doch irgendwie anders, liebe Susanne.
Genau, ja. Genau. Ja, und gut, ich meine, das ist auch wieder das Thema, was viele getroffen hat, Corona. Mhm. Das kam uns dann halt eben dazwischen. Wir waren dann ungefähr ein Jahr ganz gut unterwegs, hatten uns mit unseren Rollen halt arrangiert, haben das halt alles mal ausprobiert, wie fühlen wir uns. Und dann sagte ich ja eben auch schon, das ist ja ein fortwährender Prozess, dass man halt eben auch Entscheidungen tatsächlich erstmal leben muss, bevor man halt irgendwie selbst für sich sagt, ist das jetzt das Optimale für mich, fühle ich mich damit gut, habe ich Vertrauen in dem, was auch meine Mitgesellschafter tun und, und. Mhm. Und zu dem Punkt oder an dem Punkt waren wir gerade, dass wir halt eben so ein Jahresmeeting vorbereitet hatten, wo wir gesagt haben, okay, lasst uns mal Hand aufs Herz legen, wo stehen wir denn jetzt auch mit unserer Inhaberstrategie? Und dann kam aber halt eben Corona so, dass wir erstmal alles on hold setzen mussten und erstmal wieder ganz andere Themen hatten, weil wenn du natürlich ja ein Filialgeschäft hast, wo von heute auf morgen alle Türen geschlossen werden, geht das natürlich nicht ohne finanziellen Druck. Mhm. Und auch da gab es natürlich innerhalb noch der Inhaberstrategie auch noch wieder Themen, die wir aufarbeiten wollten.
Okay, also das heißt, der Fokus hat sich von dem, was ihr als Inhaber miteinander euch für die Zukunft vorstellt, verändert auf, wie sichern wir das Unternehmen?
Ja, erstmal kurzfristig. Wir haben gesagt, okay, lass uns die Krise überstehen. Mhm. Und dann können wir uns halt eben wieder mit der Zukunftsorientierung beschäftigen und halt eben schauen, ob die Inhaberstrategie, so wie wir sie halt eben definiert haben, ob das halt unser Papier ist oder ich sage jetzt mal, welche Adjustierungen wir halt eben noch vornehmen sollten.
Mhm. Okay, und wie ist es dann weitergegangen?
Naja, weitergegangen ist es halt eben dahin, dass wir halt schon gemerkt haben, dass diese Inhaberstrategie auf wackeligen Beinen stand. Ne? Also weil natürlich, und auch das ist, glaube ich, halt eine ganz natürliche Sache und liegt in der Natur von Konflikten oder von ja gerade wirtschaftlichen Konflikten oder auch Existenzfragen, die man dann halt eben hat, dass das verunsichert und dass man da natürlich dann halt eben auch die Gruppe per se halt erstmal in Frage stellt, ob wir da halt eben wirklich als Gruppe so gut aufgestellt sind. Und das ist halt im Grunde genommen genau das, was da auch passierte, wo wir halt merkten, ach ja, krass, wir sind so gut in diese Inhaberstrategie reingekommen und merkten aber halt durch die Unsicherheit der Corona-Krise, wie halt doch immer wieder familiäre Aspekte halt eben nach oben kamen, wo wir halt einfach sagten, ja, schön, dass wir die Inhaberstrategie haben und dass wir uns halt committed haben zu bestimmten Handlungsweisen. Und doch zeigt es sich, dass in der Realität, ja, dass wir halt eben noch nicht wirklich das gelebt haben, was wir halt eben ausgearbeitet haben. Also quasi, wir hatten halt nicht genug Zeit, diese Inhaberstrategie vorab halt wirklich zu leben, sondern, und ich meine, sie wurde ja gemacht, um halt eben gerade in Krisenzeiten den Familienzusammenhalt zu festigen und halt eben zu sagen, Mensch, das unterstützt euch im Miteinander, ihr könnt einander vertrauen. Und da haben wir dann halt eben gemerkt, okay, also so ganz so ganz liegen lassen können wir es nicht. Mhm. Wir müssen uns damit beschäftigen. Und so haben wir dann halt eben auch da tatsächlich weiter uns mit beschäftigt und halt eben auch mit externen Beratern weiter durch die Krise manövrieren lassen, mhm. sage ich mal so. Mhm.
Ja, ich würde gerne nochmal ganz persönlich zu dir kommen. Ich habe dich ja kennengelernt als eine Frau, die sich sehr reflektiert. Und so wie ich das so höre, auch zwischen den Zeilen gab es da eine Menge aufzuarbeiten. Kenne ich ja auch so aus eigener Erfahrung. Wenn du jetzt mal so ganz, ja, ich würde mal sagen, vorsichtig zurückblickst, wo lag in deiner persönlichen Sicht sozusagen der Hase im Pfeffer begraben? Oder gab es einen besonders kritischen Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, oh la la, da hätten wir eine andere Richtung gehen sollen?
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Hätten wir irgendwo eine andere Richtung gehen sollen? Also ich erinnere mich an eine Session, die wir hatten innerhalb dieses Prozesses, wo wir, ja, und wir hatten es irgendwie im Vorgespräch über das Thema Kommunikation halt eben hatten, ne? Und wo wir aufgearbeitet haben, wieso tun wir uns so schwer, wir sind in der dritten Generation, und wieso tun wir uns so schwer, da halt wirklich gut zu kommunizieren, weil wir schlichtweg immer das Gefühl hatten, wir sprachen miteinander, aber wir redeten auch oft aneinander vorbei und meinten vielleicht auch manchmal die gleichen Themen. Mhm. Und gleichzeitig merkten wir, dass wir halt irgendwie auch durch unsere, ja, durch unser Großwerden, durch unsere Prägungen, die wir halt eben so in der Kindheit hatten und wie wir halt aufgewachsen sind, dass wir halt eben doch sehr unterschiedlich waren, weil zur Familie gehört halt eben nicht nur der Vater, und da hatten wir eine gute Konstellation mit den Zwillingsbrüdern, sage ich mal, dass wir halt wirklich zwei quasi identische Menschen da halt eben hatten, die sehr enge das Unternehmen geführt hatten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass natürlich auch die Kindheit durch halt eben die Mütter geprägt wird, und die waren halt eben bei uns in der Familie sehr unterschiedlich. Und ich erinnere mich, weil du gerade fragtest, nach diesem einen Moment, wo vielleicht so die zündende Erkenntnis kam. Und ich erinnere mich da an eine Mediationssession, die wir hatten, wo wir halt eben aufmerksam gemacht wurden, wo wir eruiert hatten, welchen Konflikt leben wir halt eigentlich? Also warum tun wir uns so schwer? Und da wurde mal die steile These halt eben auch aufgemacht, oder beziehungsweise wir haben einfach uns mal angeschaut, wer schürt und wer gehört alles zu dem Konflikt. Und das ist etwas auch, was ich oft in solchen Beratungen halt eben sehe, wo Familien nicht so wirklich oder die nächsten Generationen sich schwer tun miteinander, wo ich mich auch dann immer frage oder auch mit den Next Gens halt eben spreche, wessen Konflikt lebt ihr eigentlich? Ist das etwas aus der Vergangenheit? Ist das etwas, was ihr selber halt eben etabliert habt? Oder ist es halt eben tatsächlich etwas, was ad hoc und im Moment aufgekommen ist, geschuldet an dem Kontext?
Mhm. Oh, danke, Susanne. Ja, das ist eine wichtige Frage. Zu wem gehört dieser Konflikt eigentlich? Hast du gut auf den Punkt gebracht. Danke. Und wo steht ihr jetzt?
Ja, Corona. Und es war auch breit in der Presse, also Corona trieb uns als Unternehmen in die Insolvenz, die wir erfolgreich halt bestanden haben. Also das Unternehmen existiert weiterhin, es ist weiterhin in Familienhand. Das heißt, ich würde sagen, auf der Unternehmerseite haben wir eine sehr gute Lösung für das Unternehmen und seine Mitarbeiter eben gefunden, weil es trotzdem trotz der Widrigkeiten und der Herausforderungen, die Corona halt eben immer noch mit sich bringt, weiterhin von Familie geführt werden kann. Auf der Familienseite haben wir entschlossen, dahingehend halt eben unterschiedliche Wege zu gehen. Also da haben wir eine Lösung gefunden, wo die eine Familie jetzt halt eben das Unternehmen weiterführt und die andere Familie halt eben seine eigenen Wege geht. Und dementsprechend glaube ich aber, dass dahingehend das Unternehmen gut aufgestellt ist und trotz der Krise oder die Krise vielleicht auch eine Chance für einen Neuanfang war.
Und du hast ja für dich selber einen Neuanfang sozusagen draus gemacht. Du bist jetzt Beraterin für Familienunternehmer und verbindest da deine praktische Erfahrung, deine persönliche Erfahrung mit deinem praktischen oder fachlichen Know-how und begleitest Unternehmerfamilien. Mit Blick auf diese Erfahrung, was würdest du heute allen unternehmerischen Familien raten?
Ja, das ist natürlich sehr persönlich getrieben tatsächlich, weil es geht natürlich auch nochmal aus dem Wunsch hervor, wo ich sage, was lerne ich, sage ich mal, aus meiner aus meinem persönlichen Gang. Deswegen ist mir das halt eben auch so ein Anliegen. Und ich sage, man kann halt einfach nicht früh genug anfangen, in den Dialog zu treten. Und ich hätte mir einfach gewünscht, mit meinem Vater, weil der plötzliche Tod war halt einfach plötzlich. Mhm. Und ich hätte mir halt einfach gewünscht, mit ihm gerade diese Sorgen, Ängste, Fragen, die ich habe, aber auch, wie er sich die unternehmerische Zukunft halt eben für uns vorgestellt hätte. Ich hätte mir einfach da wirklich diesen Vater an der Seite gewünscht, der uns halt noch eine Weile begleitet hätte. Mhm. Und halt eben mit uns das Unternehmen in die Zukunft gebracht hätte, weil, wie du gesagt hast anfangs, sie haben es sehr erfolgreich gemacht und ich glaube, für uns nachfolgenden Generationen dieses Erbe von ja, diesen Patriarchen, also in jungen Unternehmen zu übernehmen, das ist halt schon auch eine Aufgabe, weil die Unternehmen sehr, sehr geprägt sind von den Patriarchen, also in meinem Fall, die das Unternehmen halt eben geführt haben, also im positiven Sinne auch. Mhm. Und ich kann allen ja, Unternehmerfamilien da draußen eigentlich nur wünschen und raten, geht früh in den Dialog miteinander und wenn es halt eben kriselt und wenn die Kommunikation nicht so fließt, wie sie sich das vorstellen, dafür Sorge zu tragen, dass man da halt eben auf Augenhöhe kommunizieren kann und seine Bedürfnisse und Ängste halt eben auch miteinander besprechen kann.
Vielen Dank, liebe Susanne. Da stehen wir beide für die genau gleiche Sache ein, nämlich machen Sie Nachfolge zum Familienthema. Frühzeitig, damit die Familie in ihrer Kraft bleibt. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Susanne, unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht?
Bis zur nächsten Episode weiß ich nicht, weil ich glaube, da findet das nicht mehr statt. Aber ich kann allen nur empfehlen, also allen Unternehmern und Unternehmerinnen, die Zugang haben, und es war schon mal bei euch im Podcast, das Wittener Institut für Familienunternehmen. Und zwar ganz konkret haben die eine Online-Veranstaltung, was sich das Online-Forum nennt, wo jeder Unternehmer und jede Unternehmerin Zugang hat. Das ist ein geschlossener Kreis, wo im geschützten Raum eben über Belange von Familie und von Unternehmen gesprochen wird. Und ich schätze dort den offenen Austausch, weil auch ich natürlich als Unternehmerin da halt eben Gleichgesinnte treffen kann, die in der Tat die gleichen Ängsten und Sorgen haben. Mhm.
Danke. Den Link dazu, den stellen wir wie immer in unsere Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup, das Unternehmen, die Familie und ich, anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.